Radiogeschichten.
Vom Festhalten und Loslassen der Welt in Jahreszeiten, so lautet der Titel von Dieter Sperls Buch. In diesem Buch, da findet man so einiges, zum Beispiel kleine Beobachtungen, filigrane Momente. Und der gebürtige Kärntner Autor kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Aber an diesen Bruchstücken und kleinen Szenen ist ganz und gar nichts Beliebiges. Hier versucht ein schreibender Mensch herauszufinden, wie das so ist mit der Welt, den Menschen und vor allem mit sich selbst. Es sind viele Fragen, die Dieter Sperl in seinem Text stellt. Wie ist das mit der Vergangenheit, den Erinnerungen? Und wie kann das Schreiben überhaupt gelingen? Und wo sind die Grenzen der Sprache? Das Wunderbare an diesem Text, den Sie jetzt hören, ist auch seine leise Heiterkeit, die immer wieder aufblitzt. Aber hören Sie selbst. Vom Festhalten und Loslassen der Welt in Jahreszeiten. Es liest Heinrich Baumgartner.
Ich erzähle meiner Mutter, dass wir wie früher bei Blitz und Donner ins Meer gesprungen und darin herumgeschwommen seien. Und wie großartig, vom Donner gerührt, sich das angefühlt hat. Beim Weggehen bemerkte ich allerdings, dass hinter dem Meer ein bewaldeter Berg und hinter dem bewaldeten Berg ein riesiger See, der so weit wie das Auge reichte. Wo ist der Horizont, auf den das Geschriebene verweist? Und wenn ich die Augen schließe, sehe ich, wie Manfred G. das Spielfeld betritt. Wir befinden uns in den 80er Jahren in Z auf einem Tennisplatz. Ich kenne diese Bewegung, erkenne die Menschen immer an ihren Bewegungen. Nach nur wenigen Bällen einspielen sagt er, wer schlägt auf? Später im Regen. Als Kinder mussten wir immer wieder auf die Kühe vom Geiger aufpassen. Dafür haben wir im Gasthaus was zum Essen gekriegt, sagte mein Vater. Wer schlägt auf? Hilfsausdruck und Halbschuhe. In einen Regenguss kommen und waschnass werden. Ich weiß noch, wie er damals den Hügel hochspazierte, ohne sich ein einziges Mal umzudrehen. Ich weiß noch, wie in einer Wohnung das Telefon läutete, doch niemand mehr abhob. Wir haben uns als Kinder gerne verkleidet. Als Gespenster, Sonnenuhren und Himbeerstauden. Der 4 Meter lange Beluga-Wal Hvaldimir wurde von norwegischen Fischern am Nordkap entdeckt, als dieser versuchte, ein Geschirr, das an seiner Brust angebracht und an dem wohl eine Kamera befestigt war, am Boot abzustreifen. Die Fischer halfen ihm und fanden auf einer Schnalle den Aufdruck Ausrüstung St. Petersburg. Schnell wurde gemunkelt, der Wal könnte im 400 Kilometer entfernten russischen Marinestützpunkt Murmansk zu Spionagezwecken abgerichtet worden sein. Als Hvaldimir den Fischern in den Hafen der Stadt Hammerfest folgte, wurde er bald zur Attraktion. So bettelte er gerne um Futter- oder Streicheleinheiten und brachte Besitzern ihre ins Wasser geworfenen Gegenstände zurück. Hvaldimir war zutraulich und lebensuntauglich zugleich, da er nicht in der Lage war, lebende Fische zu fangen, wohl aber die für ihn Kredenzten zu fressen. Den Namen, eine Zusammensetzung aus Norwegisch Hval, Wal und Vladimir, erhielt er bei einer Umfrage im Rundfunk. Meeresbiologen hatten immer wieder vor dem schmutzigen Wasser im Hafen gewarnt. Ob das allerdings ausschlaggebend für den frühen Tod des Beluga-Hooligans gewesen sei, weiß man nicht. So also verrennen wir uns in unseren Vorstellungen, dass wir uns schließlich einbilden, selbst das Hindernis zu sein. Oder verschwinden in verregneten Träumen. Ein kleiner Hund auf der anderen Straßenseite. Er kläfft mich über die Straße hinweg an, als ob er verrückt geworden wäre. Als ich ihn deshalb anblicke, wird er nur noch wütender und reißt an der Leine seines Frauchens. Ich bin verblüfft und frage mich, wie er wohl auf die Idee gekommen ist, mich so anzuschnauzen. Als ich zu husten anfange und in meinem Kopf die Redewendung »bellender Husten« auftaucht. Das ist es, denke ich. Der Hund fühlte sich durch meinen Husten angegriffen und ging selbst in den Angriff über. Davonlaufen konnte er ja nicht. Der Räuber aus dem Bilderbuch sieht zum Fürchten aus. Poetry is the way to get lost every day. Und die Eltern machen die besten Krapfen weit und breit. Manche kommen über die Grenzen geflogen und bringen Appetit oder Parasiten mit. Beispielsweise konnte der ursprünglich in Glashauskulturen als Blattlausjäger ausgebildete Helfer, auch asiatischer Marienkäfer genannt, sich rasch in ganz Europa etablieren. Dabei ließ er sich häufig als gefräßiger Räuber und Nahrungskonkurrent fotografieren, während er sich im Geheimen zu einem Schädling ersten Ranges entwickelte. Ebenfalls gab es hierzulande noch vor 10 Jahren keinen einzigen sogenannten Tigermoskito. Mittlerweile, so sagt man, fliegt einer der berühmtesten Krankheitsüberträger ausgelassen in Städten wie Wien oder Graz herum. Die Sätze so langsam anschauen, bis sie sich in Luft auflösen. Ich höre, wie jemand in einem Film sagt, das Ganze ist nur eine Verwechslung. Eben bin ich den kurzen Weg, der von der Schulgasse hinauf zur Bahnhofsstraße führt, gegangen und stehe nun vor dem Zebrastreifen der Hauptkreuzung mit einem eingerollten Prospekt in der Hand. Da kommt von links eine Art orangefarbene Kiste, Auto, dahergerauscht, der ich aus irgendeinem Grund nachsehe. Bis der Kopf erkennt, dass es sich dabei um jenen orangefarbenen VW-Käfer handelt, den eine Bekannte vor einer Ewigkeit in Graz gefahren hat und dem ich vor einer Ewigkeit sogar ein Gedicht gewidmet habe. Und auch sie erkenne ich an ihren kurz geschnittenen Haaren, Jahren. Als der Wagen stoppt, laufe ich sofort hin. Dabei fällt mir das Prospekt aus den Händen. Auch heute noch steht dieser VW-Käfer oder ein ähnlicher orangefarbener VW-Käfer in einer der Gassen meiner Umgebung, Bewusstseinsfeld. Immer wenn ich ihn sehe, bleibe ich stehen und schaue bei den Fensterscheiben hinein, ob ich vielleicht irgendetwas erkennen kann. Aber was könnte das sein? Dann frage ich mich, wo ich das Gedicht publiziert habe, und mir fällt als erstes das von Gerhard Jaschke herausgegebene Freibord ein. Erinnere mich nur, dass ich Orange Colored verwendete. Und als ich vor dem Wagen stehen bleibe, wache ich auf. Wenn heute Sonntag wäre, müsste ich die Sonntagshose schwarz tragen, statt der Werktagshose grau, die ich während der Woche trage, sagt mein 88 Jahre alter Vater. Die ganze Zeit habe er geglaubt, dass gestern am Samstag Sonntag war. Dann wäre heute nämlich Montag, obwohl Sonntag ist, und er könnte die graue anziehen. Es war sein Ruf, den er mit erschütternder Konsequenz verspielte. Die Gesellschaft exportiert ihre Ängste als Spielschulden an die neu erworbenen Mitglieder, die es ihr später heimzahlen. Wenn ich nicht da bin, sagt M., bin ich in der Nähe. Was ich lese, sagt M., zerrinnt mir zwischen den Fingern. Wie ich mit 16 mit meinem Freund Tennis spielte, ein Wahnsinn. Ständig hoch übers Netz, Topspin-Bälle, die manchmal, nachdem sie den Boden berührt hatten, sogar über ihn drüber flogen. Und er war rot im Gesicht und wütend auf mich und zornig und verließ den Platz und spielte lieber mit der Freundin seines Bruders als mit mir. Und es dauerte nicht lange, da spielte er überhaupt nicht mehr mit mir, sondern nur noch mit der Freundin seines Bruders, und sein roter Kopf leuchtet bis heute in mir weiter. Ich weiß sogar noch seine Telefonnummer von damals. Der Zug hat 100 Jahre Verspätung, sagte die junge Frau neben mir, die abgeschnittene schwarze Jeans und ein Shirt trug, auf dem Trucker Babe stand und die ununterbrochen telefonierte. Doch wenn uns die erträumte Zeit, Sehnsucht, bloß in die Irre führt. Er kam mit einem Mercedes, den er sich bei einer Verleihfirma ausgeborgt hatte. Das Handy hatte er in seinem Wochenendhaus deponiert. Auch die Kleidung sollte seine Identität verschleiern. So flüchtete er durch ein Fenster in den ewigen Wald. Kreuzotter, Silberdistel, Mostbirne, Januarregen und Schnapsdrossel, Operettenstaat. Maxine entsicherte die Handbremse und fuhr langsam los. Im Kopf hantierte sie mit einem Radiergummi und dann die Brösel mit der Handkante vom Blatt fegen, dachte sie. Was wir uns vorstellen, ist unsere Erinnerung. Wenn wir uns etwas vorstellen, erinnern wir uns. Und die Brösel mit der Handkante vom Blatt fegen, dachte sie. Wo auch immer Maxine in ihrem Leben dabei gewesen war, es schien ihr auf einmal, als ob sie nur auf einen Sprung vorbeigeschaut hätte. Und da, gegen Abend, schleppten gestandene Manager bei einem Outdoor-Training zentnerschwere Felsbrocken, fassten sich abgebrühte Betriebsleute an ihre Muskeln. Und dann bestellte sie einen gemischten Salat und erzählte von ihrer Schulzeit, als die Jungs hingerissen kreischten, während sie an ihnen vorbeitänzelte. Sie lachte laut auf und es klang, als würde jemand eine vereiste Autoscheibe freikratzen. Heutzutage ist es einfach wahnsinnig schwierig, alt zu werden, sagte sie. Und selbst in der Umarmung der Männer blieb sie unberührbar. Ikone einer kalten, irrealen Lust. Sie lächelte freundlich und einige Passanten falteten die Hände. So gut verkleidet, dass sie sich vergessen hatte. Ich dachte, die Katholiken haben sich bei der Hochzeit meiner Eltern gegen die Protestanten durchgesetzt, dachte ich. Als meine Eltern erzählten, sie hätten damals dem Pfarrer das Versprechen geben müssen, mich katholisch zu erziehen. Wandergelblinge und Kohlweißlinge zischen über die Wiese und umkreisen einander wie Schwertkämpfer in Martial-Arts-Filmen. Wenn wir aus dem hauptsächlich aus Begierden und Angst generierten Lebensrausch aufgewacht sind, ist die Welt ganz still und schön. Und jeder Satz ist mit sich selbst als aufführende Wirklichkeit ident. Maxine war so unverschämt jung. Otto war so unverschämt jung. In jedem Kopf geht das Ungeheuerlichste vor sich. Firlefanz, Tinzenklecks, Partylöwe. Sie hat sicher nur die Zeit vergessen, dachte ich. Ich folge keinen Prinzipien, wenn ich schreibe. Keinen Konzepten, sondern einzig meinem Gesetz, welches kein Gesetz im herkömmlichen Sinne ist. Denn das Gesetz ist Teil einer Vorstellungswelt und das ist nur ein Satz, der mit schieren, einen vereisten Hang hinunterfährt, wie ich als Kind einen vereisten Schneehang hinuntergefahren bin, um dann gleich wieder hinaufzusteigen. Er sagt, als Mensch bin ich gescheitert. Sie sagt, und sonst? Schreiben im Lichte der Polarität von Loslassen und Festhalten. Alles, was wir tun, ist letztlich eine Frage unserer Entschiedenheit und der Hingabe. Teppich, Ausrede, Böschung. Die unendliche Ekstase entsteht, wenn du aufhörst, ihr in allen nur erdenklichen Erscheinungsformen hinterher zu jagen. Schlafhaube, Schreckgespenst, Winterreifen. Ich habe ja nichts verbrochen, gar nichts. Meine Zeit ist abgelaufen. Es taugt mir nimmer mehr. Die Knochen tun weh. Und wenn dir alles weh tut, hast du auch keinen Löffel mehr weiter zu leben. Ich habe Geist auch keinen mehr dazu. Nur das eine wünsch ich mir. Bald sterben. Aber das lässt sich nicht anschaffen. Da kannst nichts machen. Man kann nur warten, bis der Herrgott kommt und sagt, so, Mitzi, jetzt gämmer. Als Junger musst du arbeiten, bis du zu etwas kommst, und als alter Mensch bist du dann krank und fertig. Und für was das Ganze? Hat mich gefreut, dass ihr gekommen seid, wirklich. Bleibt's schön, gesund alle miteinander. Sie trägt eine rote, kurzärmelige Weste. Sie ist eine kleine Frau mit zerzaustem Haar. Sie ist fast 100 Jahre alt. Die Fremde, die in ihrem Vorbeigehen verschwindet, dachte ich, Landregen. Eine Diesellokomotive fährt in einem Luftschloss im Kreis. Ein Buch schreiben, das aus den Bergen kommt, aus einem Regenguss, aus deinem Gesicht. Schreiben ist die Möglichkeit, jemandem etwas anzubieten, ohne ihn deshalb in eine Richtung zu drängen. Die Nähe zu mir, eine Sommernacht. Und dann? Alles ist Autobiografie, da alles, woran ich überhaupt denken kann, was ich sehen oder hören oder riechen oder empfinden kann, in meinem Bewusstsein auftaucht und also ein Teil von mir ist, während das Ich selbst unauffindbar ist.
Vom Festhalten und Loslassen der Welt in Jahreszeiten. Aus dem Buch von Dieter Sperl hat Heinrich Baumgartner gelesen. Ausgesucht und gestaltet hat diese Radiogeschichte Michaela Monschein. Und hier folgen nun Hinweise für Ö1-Mitglieder und solche, die es noch werden wollen.